30 minutes left.
Herzlich willkommen zu Folge Nummer 371 von 30 Minutes Left, lieber Arne.
Hallo, lieber Holge. Hallo, liebe Höris. Wir trinken heute Red Bull Kaktus. Wie heißt das? Kaktusfrucht The Green Edition.
Ist lecker. 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein.
Stimmt.
Der Typ, der Red Bull gegründet hat, ist ja jetzt auch gestorben, ne? Der war ja auch für Servus TV verantwortlich. Der ist auch so ein bisschen Nazi, glaube ich.
Formel 1 auch, ne?
Formel 1 hat er nicht gegründet.
Nee, aber sein Team. Also ich meine, Formel 1, es gibt ja ein Red Bull Team bei Formel 1, ja, das war natürlich auch seins.
Ja, es gibt auch zwei Fußballteams, die Red Bull im Namen tragen. Einmal, ich glaube, Salzburg ist das in Österreich. Mhm. Und dann Rasenballsport Leipzig, weil wenn ich das richtig verstanden habe, dürfen Fußballvereine irgendwie keinen Firmennamen im Namen tragen. Was seltsam ist, weil es gibt ja auch Bayer Leverkusen und stimmt. Die haben ja Bayer im Namen. Also das ist ja, der ist ja quasi deren Werkself und der VfL Wolfsburg.
Werkself auch klingt nach so einem kleinen Wesen, was da die Arbeit macht.
Ja, auf jeden Fall Red Bull, die Firma eigentlich nicht so, oder der Besitzer auf jeden Fall nicht so zu unterstützen. Ich glaube, zu einem Firmenbesitzer, den man nicht so unterstützen sollte unbedingt, den kommen wir dann nochmal ganz kurz, aber auf jeden Fall ist der jetzt weg vom Fenster.
Ja, also es gibt ja tatsächlich sehr, sehr, sehr viele große Firmen, die einfach nicht unterstützenswert sind, weil die nur groß werden konnten, weil sie Murks machten. Also es gibt ja quasi kaum große Firmen, die unterstützenswert sind, weil die haben alle irgendwie, was weiß ich, die machen irgendwie Kinderarbeit in Bangladesch oder
bauen Panzer in Deutschland,
lassen in Deutschland irgendwie Lieferanten mit einem Hungerlohn davonkommen. Also ja. Alle Firmen, die groß geworden sind, sind ja quasi Murks. Da kannst du
genau, und das Problem ist ja, es ist ja super, super schwer. Also man kann es sicherlich nur irgendwie lokal kaufen und bla bla bla, aber es ist halt super schwer, ne? Und ich versuche schon, zum Beispiel versuche keine Produkte von Nestle zu kaufen.
Nestlé, ja.
Nestlé, aber selbst das schafft man ja echt schwer, weil manchmal weiß man gar nicht, dass das Produkt von Nestlé ist.
Ja, richtig.
Weil Nestlé hat dann eine Firma gekauft oder das ist ein anderer Name, der da drauf steht und da steht vielleicht gar nicht Nestlé irgendwo drauf, aber trotzdem ist es von Nestlé.
Ja, ist richtig.
Das ist sehr, und natürlich sehr gut. Hat Nestlé auch einige Produkte, die sehr lecker sind.
Das ist leider auch wahr.
Und die man dann vielleicht kaufen möchte, weil man sie halt gerne zu sich nimmt. Und dann bin jedenfalls ich dann manchmal in einem moralischen Dilemma und entscheide mich dann häufig, nicht immer, aber häufig doch tatsächlich für das Konkurrenzprodukt.
Was ist denn das Konkurrenzprodukt zu KitKat?
Also das Konkurrenzprodukt zu KitKat oder zu Lion ist immer Snickers.
Okay, verstehe.
Snickers geht halt immer.
Ne? Stimmt.
Ist jetzt von Mars. Ich weiß jetzt nicht, ob die Mars Corporation so viel besser ist als
Mars Nestlé. Ist von Kraft oder nicht?
Kann sein.
Es gibt ja im Grunde nur so drei Lebensmittelfirmen auf der Welt, die alle Sachen unter sich haben.
Unilever,
Nestlé. Kraft und Nestlé. Ja. Vielleicht gibt es noch ein paar mehr, aber so viele sind es tatsächlich nicht.
Ja. Anyway, darum soll es aber, glaube ich, heute gar nicht gehen, sondern es geht um Kriegsspiele.
Ja, wenn man tatsächlich also diesem ganzen Konsum entgehen will, dann muss man in die Wüste gehen. Wie so ein Falke beispielsweise. Wenn man das Englisch benennt, dann wäre man so ein Desert Falcon. Und da werden natürlich unsere Hörerschaft hier, Atari-Fans, erster Stunde aufhorchen. Wir haben Desert Falcon gespielt. Das gab's auf dem Atari. Und zwar ist es unfassbar altes Spiel. Ich würde schätzen, irgendwann aus den 1977er Jahre.
87.
Also 87, siehst du mal so. Jedenfalls ist es ein sehr altes Spiel. Und man steuert so einen Falken. Atari 2600 Spiele, muss man dazu sagen, die sind einfach unglaublich pixelig, weil damals gab es nicht so viele Pixel, die mussten dann geschickt verteilt werden. Das heißt, dieser Falcon, der besteht so aus, der hat so eine Pixelbreite von, ich würde schätzen, 20 mal 20 Pixel oder so. Auf dem Atari 2600 sind die immer sehr breit, diese Pixel.
Also sind keine Quadrate.
Ja, genau, also Rechtecke. Und der Falke, man kann ihn am Anfang nur erahnen und dann bewegt er sich aber tatsächlich und mit den Animationen erkennt man schon, dass das ein Vogel ist.
Und genau, wollte ich gerade sagen, das ist ein Falkenvogel.
Ja, genau. Und der ist quasi links unten am Bildschirmrand und fliegt nach rechts oben. Das ist eine Richtung, die ich außer Shootern eigentlich nicht kenne. Hast du das woanders schon mal gesehen?
Paperboy.
Stimmt, Paperboy macht das auch. Ja, gute Überlegung.
Und ich habe jetzt tatsächlich die Tage ein anderes Spiel gespielt, wo das auch so ein bisschen so war. Da fällt mir auch nicht der Name nicht mehr ein.
So gut. Ja. Ist relativ simpel zu steuern. Es gibt 4 Richtungstasten, nämlich hin und her. Dann gibt's noch vorwärts gehen und fliegen. So, also nach vorne heißt vorwärts latschen und nach unten heißt, also nach, ne, auf dem Digitalpad nach oben drücken, dann latscht der Vogel vorwärts. Und wenn du nach unten drückst, dann fängt er an zu fliegen.
Genau, ich habe gespielt Desert Strike Return to the Golf.
Okay.
Kann man sich noch ein bisschen mehr bewegen, aber das ist halt auch, auch so isometrisch und man bewegt sich so schräg.
Ja. Wir müssen hier jedenfalls Pixelwesen ausweichen. Manche von denen sind eindeutig zu erkennen als Pyramiden. Andere sind so Obelisken. Und die meisten anderen sind irgendwelche sich bewegenden Teile, wo man nicht so genau weiß, was es ist. Und zwischendurch das Gefährlichste sind so Striche, die einfach ankommen. Und wir können interessanterweise...
So Laserschüsse sieht das auch so ein bisschen.
Ja, ne? Genau. Wir können interessanterweise als Falke dann auch Laserschüsse abgeben und diese anderen manchmal treffen, manchmal nicht. Und müssen aber zwischendurch einfach Kram einsammeln. Der Kram liegt immer auf dem Fußboden rum. Ich weiß nicht, ob es da eine andere Methode gibt, als zwischendurch immer zu landen, um das einzusammeln. Das war jedenfalls meine präferierte Variante. Ich habe aber auch insgesamt nur irgendwie 2000 Punkte in dem Spiel gemacht, weil ich ganz knapp an dem ersten Boss vorbeigekommen bin. Das ist nämlich eine Sphinx. Die taucht dann halt nach so und so viel Punkten, glaube ich, taucht die einfach auf. Und dann muss man halt einen Moment lang mehr oder minder statisch fliegen und gegen diese Sphinx kämpfen. Und die Sphinx steht einfach rum und wirft dann diese anderen Wesen auf einen drauf.
Ja. Und dann geht es eigentlich weiter, ne? Geht es eigentlich genauso weiter.
Ja, genau.
In anderen Farben. Die Farben ändern sich so ein bisschen.
Dann ist das schon witzig. Wie hat es dir gefallen?
Eigentlich auch ganz gut. Das ist natürlich, ein altes Spiel, ne? Also das ist jetzt, ich glaube, nichts, wo ich jetzt nochmal irgendwie 3-4 Stunden reinstecken würde. als ich dann gerafft habe, dass man nicht nur hüpfen kann, auf dem Fußboden rumhüpfen kann, sondern dass man tatsächlich fliegen kann, dann war das eigentlich ganz, ganz interessant. Manchmal fand ich es ein bisschen fies, wieder diese Laserschüsse auf einen zukommen. Das war manchmal so ein bisschen, ja, nicht gemein, doch gemein. Und ja, zu erkennen, was man einsammeln kann und was man, wem man ausweichen muss, fand ich auch nicht immer so einfach. Also das fand ich nicht eindeutig gekennzeichnet.
Ist richtig. Sag mal, die Atari 2 Collection hast du nicht, oder?
Mhm.
Okay. Sonst hätte ich, weil da ist nämlich der Teil Desert Falcon für die Atari 7800 drauf.
Ja.
Das hätte ich damit jetzt gerne verglichen. Aber das können wir irgendwann anders mal machen.
Ja.
Gut, dann spielen wir als nächstes Steeple Chase. Das ist auch auf der Atari Collection 1. Und sieht demnach auch genauso altbacken aus.
Steeple Chase.
Ist aber ein Pferderennspiel.
Okay, werde ich sehen, ja.
Wir haben inzwischen November und deswegen war der Oktober. Und wenn der Oktober zu Ende geht, dann feiern alle Leute immer dieses Fest hier, Luther und so und Reformation. Nee, natürlich nicht, sondern Süßigkeiten einsammeln an Haustüren feiern die Leute. Und es heißt Halloween auf Deutsch. Ist das so ein amerikanisches Ding?
Es ist ein irisches Ding und irgendwie 4000 Jahre alt oder so.
Ja, okay, aber es ist schon extrem amerikanisch geprägt inzwischen.
Ja, das stimmt.
So, du hast natürlich recht, es ist eigentlich eine irische Feier. Aber ich habe jedenfalls zum ersten Mal bei einer externen Feier dieser Art mitgemacht. Das bedeutet, ich war nicht zu Hause. Das heißt, wir haben vorher Süßigkeiten gekauft, aber es kam kaum jemand, als wir dann wieder zu Hause waren, irgendwann, um die einzusammeln, weil wir halt vorher gar nicht da waren. Und so die Kinderrumlaufzeit ist so zwischen, ich würde schätzen, 16.30 Uhr und 19 Uhr, die meisten. Mhm.
Also hier bei uns auf dem Dorf, also wir waren auch bei den Nachbarn im Dorf, ist es ja nicht, ist ja eine Kleinstadt, aber fühlt sich manchmal so ein bisschen dorfcharakterlich an. Da stellt man die Süßigkeiten einfach vor die Tür.
Mm.
Und die Kinder sind auch in der Regel gut genug erzogen, dass sie dann nicht alles mitnehmen.
Okay.
Also ja. wir haben so eine Überwachungskamera und ich habe dann hinterher mal geguckt und da waren tatsächlich einige Kinder da.
Mhm. Ja?
Aber es waren halt auch hinterher noch einige Süßigkeiten da, die ich wieder mit reingenommen habe. Also.
Okay, nicht schlecht.
Sind ja alle gut benommen.
Wir sind jedenfalls rumgelaufen mit unseren Kindern zusammen. Also wir haben uns da mit mehreren Freunden getroffen. Also die Kinderfreunde und deren Eltern. Und dann sind irgendwie da 6, 7 Kinder rumgelaufen, haben an Türen geklingelt und irgendwie einen Spruch aufgesagt und dann Süßigkeiten bekommen. Diese ganze Aktion hat erstaunliche 1,5 Stunden gedauert, obwohl wir nur eine Straße und einen Wohnblock weit gekommen sind. Und ich habe das vorher nicht so eingeschätzt. Es war echt unglaublich langweilig.
Ja.
Jedenfalls sind wir dann so spät zurückgekommen, dass wir eben unsere eigenen Süßigkeiten kaum noch losgeworden sind. Dafür haben aber natürlich unsere Kinder einfach ganz viele mitgebracht. Also, wenn ihr Süßigkeiten braucht, sagt Bescheid, ich bringe euch was vorbei. Wir haben jedenfalls genug. Ich mag natürlich diesen ganzen Gruselkram und so. Einige von den Häusern waren sehr, sehr cool dekoriert. Wir haben tatsächlich zwei in unserer Nachbarschaft, die sich da sehr, sehr viel Mühe geben. Da frage ich mich immer, wo lagern die den ganzen Kram, wenn nicht gerade Halloween ist?
Auf dem Dachboden oder im Keller.
Schwer zu sagen. Haben wir beides nicht, deswegen würde uns das schwerfallen. Und ich habe aber auch überlegt, ob wir nicht nächstes Mal einfach eine eigene Party machen sollten und nicht rumlaufen, sondern einfach irgendwie Leute zu uns einladen und irgendwie gruselig dekorieren, weil das ist einfach auch, das hat was, das ist irgendwie witzig.
Ja, es ist sicherlich, also gerade mit Kindern ist es, glaube ich, sehr lustig. Wir waren bei den Nachbarn, die haben da einen Grill aufgestellt und dann gab es kann ein bisschen was zu essen und so, ne? Und ein bisschen was zu trinken. Ich hatte selber so eine Dose Chupa Chups gekauft als einzige Süßigkeit, ne? Weil ich weiß noch, vor 2 Jahren habe ich irgendwie ganz viele verschiedene Sachen gekauft und dann war es, glaube ich, immer noch was davon da. Und dann habe ich ja diesmal nur auf eine Sache beschränkt und diese Chupa Chups, die sind halt auch, kann man halt auch gut essen. Ich hoffe, die sind nicht von Nestlé. Ich weiß es tatsächlich gerade nicht.
Nee, die sind nicht von Nestlé, da bin ich mir ziemlich sicher.
Auf jeden Fall habe ich tatsächlich jetzt auch noch die Hälfte von ungefähr da. Aber war ganz nett. Kann man machen und ich nehme mal an, wenn unsere Tochter ein bisschen größer ist, dann würden wir da auch ein bisschen ernster damit reinspielen. Wir haben halt eine Kerze vor die Tür gestellt und die Süßigkeiten dann irgendwann davor gestellt, weil wir dann auch weg waren.
Ja.
Und ich habe mir ein altes, ich habe mir ein Matrosenhemd auch angezogen, weil wir hatten das von irgendeinem Junggesellenabschied mal. So ein Matrosenhemd als Verkleidung und das habe ich einfach angezogen. Wir haben versucht, unsere Tochter, oder ich habe versucht, unserer Tochter, ich habe so eine Augenbinde mit Löchern drin, wie die Panzerknacker, ne? Die habe ich versucht, ihr aufzusetzen, aber fand sie nicht so gut. Dann haben wir versucht, ihr die Augenbrauen so dunkel zu schminken, weil das halt auch lustig aussieht, wenn so ein Baby so ganz dunkle Augenbrauen hat. Hat auch nicht so gut geklappt, also da war nicht viel mit Verkleidung.
Du musst mit digitalen Filtern arbeiten. Es gibt ja so Schmink-Apps, wo du einfach Fotos machst von Leuten und dann schminkt die App die.
Ja.
Das funktioniert
bei dir. Das könnte ich mal mit dem Baby mal ausprobieren. Das ist, glaube ich, ganz lustig.
Ja, da kommen lustige Sachen bei raus. Ich habe da jedenfalls früher nette Erfahrungen mitgemacht.
Ja.
Wo ich nicht so nette Erfahrungen mitgemacht habe, war mit meinem Server. Der läuft jetzt nämlich tatsächlich seit, ich glaube, so 2 Wochen wieder. Und vorher hatte der aber Ausfälle von so 5 Stunden täglich in verschiedenen Abständen. Zum Glück hat Basti mir da unter die Arme gegriffen und unglaublich geholfen, weil ich habe da selber gar keine Ahnung von. Schönen Gruß und vielen Dank an dieser Stelle. Und das Problem ließ sich damit beheben, dass man den VNC-Zugang ein- oder ausschaltet, dann war der Server sofort wieder erreichbar von außen. Der schaltete sich ab und dann war er nicht mehr erreichbar, dann schaltet man VNC ein oder aus. Und dann haben wir uns an den Support gewandt und wir kamen zunächst nicht am First-Level-Support vorbei. Also die Leute, die so Dinge fragen wie, hast du denn auch den Stecker reingesteckt und hat dein Computer denn auch Internet? Und das wollten die haben halt völlig unsinnige Fragen gestellt. Da hat Basti denen aber eine sehr, sehr ausführliche Fehlerbeschreibung geschickt und gesagt, Leute, lasst doch mal hier den Second-Level-Support das angucken. Dann haben wir denen quasi den Zugang zu diesem Server gegeben, weil da einfach
nur... Du musst sagen, Schibole, dann kommst du in die richtige Support-Level.
Ja, ich kenne den XKCD-Comic. Jedenfalls haben die dann diesen Zugang bekommen und ab dem Zeitpunkt funktioniert die Kiste einwandfrei, ist kein weiteres Mal ausgefallen. Ich nehme an, dass die irgendeinen unglaublich dämlichen Fehler hatten bei sich im System und irgendwas Externes bei sich, was nur sie können, neu gestartet haben und es denen zu peinlich war, zuzugeben, dass es so ist, denn ich habe auch von dem Support seitdem nichts mehr gehört. Mhm. Jedenfalls läuft jetzt alles wieder. Wie ist bei dir so?
Ich fand das gerade sehr seltsam, weil ich habe nämlich reingeschrieben in unsere Shownotes, Server kaputt gespielt, geht aber wieder. Weil ich habe auch meinen Server kaputt gespielt. Auf meinem Server, da laufen unter anderem die Webseiten für, also mein Blog, da läuft App Store Tagebuch, hier ist auch Net, läuft da drauf, Teletwitter läuft da drauf, und so ein paar APIs, die ich für meine Apps benutze, also zum Beispiel mein Fake-Ad-Service, Werbebanner-Service. Ich habe da schon seit einiger Zeit die Warnung, dass mein PHP relativ veraltet ist und ich das mal updaten sollte. Ich habe irgendwie PHP 7, irgendwas da benutzt und habe gedacht, okay, dann machst du jetzt mal neu, machst du mal auf PHP 8. Und in dem Zuge ging dann gar nichts mehr. Also da ging dann mein PHP nicht mehr. Ich habe dann PHP 7 deinstalliert, PHP 8 wollte ich installieren, das ließ ich aber nicht installieren. Dann stellte sich heraus, dass mein Betriebssystem, ein Ubuntu-System, auf noch Ubuntu 18 oder sowas war.
Oha.
Und oder 16, keine Ahnung, auf jeden Fall ein bisschen älter. Und dass er auch nicht mehr das Neueste ist und dass man das vielleicht auch mal aktualisieren sollte. Dann habe ich das versucht. Problem ist, das ist schon so lange eigentlich mehr aktuell mein altes Ubuntu gewesen, dass es auch keinen offiziellen Upgrade-Pfad mehr dafür gibt. Also man kann sonst relativ einfach durch ein paar Terminal-Commands so ein Update anstoßen, der dann über die offiziellen Update Dinger läuft. Das ging aber alles nicht mehr. Und da habe ich gedacht, scheiße, was machst du denn jetzt? Ne? Weil ich PHP lief halt nicht mehr und ich habe es halt auch nicht wieder zum Laufen bekommen. Dann habe ich auch den lieben Basti gefragt. Und der hat mir aber auch leider auch nur die Sachen gesagt, die ich schon vorher ausprobiert habe. Ne? Also wie man PHP installiert. Das hat nicht geklappt. Und wie man das Betriebssystem updatet, das hat auch halt nicht mehr geklappt. Ne?
Und dann, konntest du nicht rekursiv einfach erstmal auf die Version 18 gehen, dann auf 20 und dann auf 22?
Ging alles nicht mehr.
Ach, schade.
So, und dann habe ich halt gesagt, okay, was machst du jetzt? Habe ich mir einmal den kompletten Inhalt von meinem Webserver Folder auf einem Server runtergeladen. Einmal einen Dump von der Datenbank oder von den Datenbanken, die ich dort drauf habe, gemacht. Und dann gibt es in dem Menü von dem Serverbetreiber, wo ich bin, auf der Webseite einen Punkt, einmal bitte neu installieren. Mm. Und dann sind natürlich auch alle Daten weg. Mhm. Und dann habe ich einmal neu installiert. Zum Glück habe ich dann, also dann konnte ich die Daten wieder zurückschicken, dann musste ich noch meine Domains wieder einrichten auf dem Server, das hatte ich mir aber auch gesichert. Mhm. Und dann ging auch eigentlich fast alles, bis auf mein WordPress, weil das ist so eine Multi-Instanz WordPress-Installation. Und da gab es irgendeinen, der musste ich dann im Root-Verzeichnis das weiterleiten, die Mod-Engine Rewrite einschalten vom Apache. Was mich wunderte, weil ich eigentlich müsste das nur in dem WordPress-Folder machen. Anyway, auf jeden Fall ging dann auch alles wieder. Und die einzige Sache, wo ich noch so ein paar Probleme habe, irgendwie beim Upgrade von PHP 7 auf PHP 8 hat sich einiges verändert. Unter anderem die HTTP-Header. Wenn du einen HTTP-Request an einen Server machst, kannst du ja Sachen mitschicken im Header. Mhm. Ja, da steht zum Beispiel drin, wie der Browser heißt, den du benutzt und sowas. Ich benutze das gerne für meine APIs, um API-Key mitzuschicken und so ein paar Steuerungssachen mitzuschicken, die dann da im Header drin stehen. Ich weiß auch nicht, ob das Schlauste ist, aber so mache ich das gerade. Das Problem ist, dass die PHP, entweder es liegt es an PHP 8 oder es liegt an einer neuen Version von Apache. Auf jeden Fall vorher waren die ganzen HTTP-Header case-sensitive. Also es hat einen Unterschied gemacht, ob ich Großbuchstaben oder Kleinbuchstaben geschrieben habe. Mhm. Und eigentlich sollten die das nicht sein, aber waren sie halt. Und im Nachhinein, jetzt sind sie nicht hundertprozentig case-insensitive, aber der erste Buchstabe muss groß sein und alle anderen müssen klein sein. Und jetzt muss ich alle meine selbstgeschriebenen Skripte dementsprechend anpassen. Und ich finde immer noch wieder Fehler und jetzt muss ich nach und nach das alles anpassen. Aber da läuft halt auch nichts wirklich Wichtiges drauf. Ne? Also alles, was einigermaßen wichtig war. Also es führte einmal zum Absturz von meiner App. Da muss ich auch an meiner Game Collector App, da muss ich an der App auch nochmal ändern, dass da, wenn da was mit der API nicht stimmt, dass er da nicht abstürzt. Aber das war eine Kleinigkeit, die konnte ich dann tatsächlich auf dem Server fixen, dadurch, dass ich einfach die API-Scripts angepasst habe. Ja, aber läuft halt auch alles wieder. Hat mich halt so einen halben Tag gekostet. War ein bisschen nervig, weil das war an einem Samstag, wo das Wetter eigentlich gut war und ich eigentlich keinen Bock hatte, vorm Rechner zu sitzen. Aber ja, musste ich dann machen.
Ja, aber jetzt läuft wieder alles. Das ist schön. Das freut mich.
Ja, das meiste. Also was nicht läuft, das liegt wahrscheinlich auch an so einem Header-Ding, ist Teletwitter. Bei Teletwitter kann ich mich nicht einloggen. Oder kann man sich nicht einloggen.
War das nicht so eine, hatte nicht Twitter irgendwann mal so API-Geschichten, wo du nur so und so viele Leute reinlassen konntest, um die Clients von nicht Twitter selbst zu begrenzen?
Ja, aber ich glaube, da bin ich nicht betroffen.
Okay, also liegt nicht daran.
Liegt nicht daran, nein. Also woran es liegt, ist, dass meine, wenn du auf teletwitter.de gehst und dann auf die Seite 110, das ist die Seite, die dich dann, also das ist ja wie so eine Teletext-Seite und deswegen Seite 110. Mhm. Teletext-Seite 110 rufst du auf, dann sollte der eigentlich ein Redirect zu Twitter machen, wo du dich dann einloggst, damit ich einen Token bekomme, damit ich dann deine Timeline lesen kann. Und dieser Redirect zu Twitter funktioniert nicht. Da passiert einfach nichts.
Ja.
Und da müsste ich mich nochmal ransetzen. Und ich, boah, ehrlich gesagt, ist das auch nicht so wichtig. Ne? Das ist absolut ein Spielkram. Und nichts, wo ich jetzt unbedingt so viel Zeit reinstecken muss, um das Problem zu finden.
Ja. Vielleicht musst du sonst einfach Twitter kaufen. Für 44 Milliarden Dollar, habe ich gehört, kann man das machen. Und dann hat hinterher, also du brauchst, das ist das Praktische, pass auf. Wenn du das machst, du brauchst selber nur, weiß nicht, die Hälfte des Geldes. Und den Rest, den gibst du einfach als Schulden der Firma Twitter. Das heißt, du kaufst quasi, du bezahlst quasi nur 22 Milliarden und dann hat aber die Firma Twitter einfach auch 22 Milliarden Dollar Schulden hinterher.
Genau.
Und dann bist du das nämlich los und das ist relativ praktisch. Also theoretisch könnte ich mir mit diesem Konzept auch ganz viele Dinge leisten. Ich meine, gut, irgendein Typ hat jetzt Twitter gerade gekauft, deswegen ist es vielleicht ein schlechtes Beispiel. Aber so eine Tankstelle zum Beispiel könnte ich mir kaufen. Ne, wenn ich, dann gebe ich eine Million aus und dann kostet die aber 4 und dann hat aber die Tankstelle hinterher 3 Millionen Schulden. So, das hat irgendeine YouTuberin gemacht. Ich verstehe dieses Konzept Geld nicht. Überhaupt gar nicht. Kannst du mir das erklären?
Naja, nee. Also es geht ja darum, dass die Bank oder dass die Leute, die der Firma dann Geld leihen, davon ausgehen, dass die Firma irgendwann Gewinn macht und dann die ihr Geld wiederbekommen davon. Das Problem bei Twitter ist halt, die machen keinen Gewinn, die machen seit Jahren Verluste. Da wird halt immer wieder Geld reingestopft, weil irgendjemand immer meint, das würde sich vielleicht lohnen. Aber ja, keine Ahnung, also ich verstehe es halt auch nicht hundertprozentig.
Okay, gut. Jedenfalls, Elon Musk hat jetzt Twitter gekauft und muss jetzt irgendwie Geld wieder reinkriegen. Das macht er zum einen, indem er irgendwie mehr als 3000 Leute rausschmeißt. So, das war jetzt wohl am Freitag der Fall. So, zum Beispiel habe ich von irgendeiner Dame erfahren, die im 8. Monat schwanger ist und ein kleines Kind hat. So, die steht jetzt halt auch vor der Tür.
Ja, das ist ja gerade ganz lustig, ne?
Findest du?
Ja, weil, also natürlich der Einzelfall ist jetzt nicht lustig, aber vielleicht ist es nicht gar nicht so schlecht für diese Frau. Weil, Twitter sitzt in Kalifornien. Mhm. Kalifornien hat, nicht verglichen mit Europa, aber verglichen mit anderen Staaten in den USA, doch sehr gute
Krankheitsgeschichten.
Rechte für die Arbeitnehmer.
Ah.
Das heißt, wenn deine Firma größer ist als 45 Mitarbeiter, dann musst du, wenn du mehr als 45 Mitarbeiter ist das falsch. Auf jeden Fall, wenn du mehrere als 50 Leute rausschmeißt, musst du, also du kannst einzelne Leute relativ einfach rausschmeißen in den USA. Ne? Das von heute auf morgen, das ist kein Problem. Ist natürlich doof, aber ist halt kein Problem. Aber wenn du mehr als 50 Leute in Kalifornien rausschmeißt, dann musst du denen 60 Tage vorher Bescheid geben. Also die haben eine Kündigungsfrist von 60 Tagen dann. Mhm. Wenn du das nicht machst, musst du für jeden Tag, die du früher die Leute rausschmeißt, $500 pro Tag und pro Person bezahlen. Strafe an Kalifornien. Du musst den Leuten weiterhin ihr Gehalt zahlen und selbst Gesundheitskosten übernehmen, die ja normalerweise, also in den USA ist ja die Krankenkasse häufig an den Arbeitgeber gebunden. Und selbst das muss Twitter übernehmen. Das heißt, wenn diese Frau im achten Monat rausgeschmissen wird, kriegt sie trotzdem mindestens für die nächsten 2 Monate Gehalt. Vielleicht, das weiß ich nicht, greift sogar dann noch irgendwie was von wegen Schutz von Schwangeren beziehungsweise frischen Müttern. Das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall die Kosten für die Geburt, die ja auch in den USA deutlich höher ist als in Europa, die wird Twitter auch bezahlen müssen. Plus die Strafe von, keine Ahnung, wie viel 1.000 Euro dann.
Okay, also für die
das, also eigentlich
hat es sich jetzt schon gelohnt.
Ja, und das, man merkt halt, dass Elon Musk keine Ahnung hat, dass Gesetze auch für ihn gelten. Er möchte ja gerne Twitter zu einem großen Freedom of Speech, dass jeder sagen kann, was er möchte, machen. Deswegen hat er ja auch die Hälfte von seinem Moderationsteam rausgeschmissen, was normalerweise Tweets mehr schlecht als recht moderiert, ne? Mhm. Und in den USA darfst du ja den Holocaust leugnen, was du in Europa nicht darfst. Und solche Sachen bleiben jetzt halt stehen. Ne? Und dann bin ich mal gespannt, wann ihm das auf die Füße fällt, weil dann hoffentlich Deutschland Twitter deswegen abschaltet oder Strafen aufdroht. Denke ich mal, dass das passieren wird. Also der übernimmt sich da gerade die ganzen viele Firmen, die bei Twitter Werbung geschaltet haben, wie Volkswagen, wie Procter Gamble,
die Bahn
ziehen sich gerade zurück. Die Bahn weiß ich jetzt gerade tatsächlich nicht, aber Volkswagen und Procter Gamble haben
es auf jeden Fall schon mal gesagt. Aber die machen so dumme Werbung.
Ja, ich weiß aber nicht, ob die sich schon zurückgezogen haben.
Ach so, nee,
sagen, sie machen es nicht mehr. Elon Musk sich jetzt beschwert, dass Aktivisten, die Werbekunden vertreiben von Twitter, und er würde die alle bald bloßstellen, wenn das nicht aufhören würde. Also er würde die Werbekunden, die sich zurückgezogen haben, bloßstellen. Also der glaubt jetzt, dass Werbekunden nicht mehr bei ihm auf seiner Plattform Werbung schalten wollen, dass das ein Angriff auf die Meinungsfreiheit ist. Oder Freedom of Speech ist ja nicht Meinungsfreiheit, ist
ja so ein Quatsch.
Redefreiheit. Also der Typ, der hat ein Rad, aber ich glaube, dass er glaubt, dass ihm sowieso keiner was kann. Ich glaube, dass er annimmt, dass für ihn Gesetze nicht gelten, und vor allen Dingen, dass er, obwohl er ja gar nicht ursprünglich aus den USA kommt, er weiß ja, dass es andere Länder gibt, und eigentlich müsste er auch wissen, dass in anderen Ländern andere Gesetze gelten.
Ja.
Und wenn du ein Unternehmen hast, was weltweit agiert, dann das musst du dich auch an die Gesetze der jeweiligen Länder halten. Ich glaube, das versteht er nicht.
Das glaube ich auch tatsächlich. Also das war eine ziemlich dumme Aktion. Das hat er ja auch gemerkt, nachdem er dann seinen Kauf abgebrochen hat, irgendwann im Februar oder April oder wann das war. Und ist dann aber trotzdem irgendwie da reingezwungen worden, das zu machen, und hat da offensichtlich null Gedankenarbeit reingesteckt und sich auch null Hilfe geholt, weil braucht er nicht. Er ist ja der reichste Mensch der Welt. Also jedenfalls gewesen, weil jetzt hat er Twitter am Haken. Ich habe keine Ahnung, wie das weitergeht. Ich habe kein anderes Social Netzwerk, was mich irgendwie interessieren würde. Mastodon klingt so, als sei das schon lange ausgestorben.
Es wird gerade mehr da bei Mastodon, aber es ist halt auch nicht, das ist keine Alternative
für Twitter. Das hatten wir schon, ne? Dezentrale Netzwerke funktionieren halt leidlich nur. So, das, ne, wenn du da keinen kumulierten Server hast, also deswegen, wenn es Twitter irgendwann nicht mehr gibt, ja, dann gibt's halt nichts mehr, ne? Dann gehen wir alle zu Discord oder was?
Ja, oder zu Diaspora.
Na, Discord scheint mir tatsächlich eine ganz brauchbare Alternative zu sein.
Kennst du noch Diaspora?
Ja, kenne ich. Haben wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen. Das ist halt auch irgendwann totgegangen wegen Dezentralismus.
Genau.
Aber Discord scheint mir tatsächlich eine brauchbare Alternative zu sein. Da kannst du dir halt überlegen, auf welchen Servern du bist aber quasi immer die gleiche Person auf jedem dieser Server. Und kannst du dann halt deine Bubbles da schaffen, und dann sind da halt verschiedene Leute bei. Und wenn da.
Ja, das Problem bei diesen dezentral, also bei Mastodon oder bei Discord, weiß ich nicht, du brauchst halt eigentlich immer ein Moderationsteam, was halt solche Sachen wie Holocaust-Leugnung und sowas rausschmeißt und sowas. Und das passiert halt nicht. Und da hast du, das ist halt sehr leicht die Gefahr, dass da diese Diskussion in sehr rechte Ecken abdriften. Das muss nicht unbedingt sein, dass, wenn du deine Bubble gut hast und keine Ahnung, nur mit Evercade-Leuten in einem Evercade-Server rumhängst, dann ist das vielleicht nicht so. Aber wenn du eine politische Diskussion haben möchtest, was ja auf Twitter sehr viel geführt wird, dann kann das schon die Gefahr sein.
Aber es, also bei Discord ist es ja so, dass jeder quasi für seinen eigenen Kram verantwortlich ist. Also die Serverbetreiber sind für ihren Server verantwortlich. Und das ja, funktioniert auf denen, wo ich bin, tatsächlich ganz gut. Da gibt's kein Spam, da gibt's keine politischen Diskussionen. Die haben halt alle AGBs, die du am Anfang abnicken musst. Und da steht halt sowas drin, wie kein Gehalt verherrlichendes Gerede und all so ein Zeug. Und wenn du da nicht, du musst halt zustimmen, um überhaupt was sagen zu können. Und wenn du zugestimmt hast und dann das trotzdem machst, dann schmeißt du dich raus. Fertig.
Ja, aber stell dir mal vor, alle Companion-Hörer würden jetzt auf deinem Companion-Discord-Server sein, ne? Hättest du die Möglichkeit, zeitlich da durch die ganzen Beiträge durchzugehen und die zu moderieren?
Aktuell noch ja. Aber ja, theoretisch, weil es nicht alle sind. So. Also,
genau,
da fehlen noch zwei. Dann haben wir die drei zusammen.
Genau, dann irgendwann möchtest du halt so viele Leute da drauf haben, weil damit das auch ein bisschen Diskussion wird. Und dann wird das so groß, dass du dann Leute einstellen musst, die das Ganze moderieren werden. Das treibt deine Kosten nach oben und das wirst du dann irgendwann nicht mehr wuppen können.
Ich würde das einfach Freiwilligen überlassen, denen ich vertraue.
Ja.
Es gibt immer engagierte Sozialmenschen, die das machen würden. Also Menschen, die sich sozial engagieren mögen. Ich meine, es gibt genügend Leute, die mich und meine Podcasts unterstützen. Das können sie natürlich auch tun, indem sie einfach mir helfen, das Forum zu moderieren.
Ja, aber es muss halt gemacht werden. Und da muss man sich dann halt über nachdenken. Und das muss man organisieren. Das ist halt alles nicht so einfach, wie man sich das häufig vorstellt.
Das ist durchaus richtig. Jedenfalls, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Momentan ist Twitter ja auch nicht tot auf einen Schlag. Das passiert erst nach und nach. Wie das mit allen Dingen so ist. Dick zum Beispiel ist damals durch Reddit abgelöst worden. Oder es gibt verschiedene Beispiele, wie einfach komplette Netzwerke sich ablösen lassen haben.
Ja, und vor allem, wenn man sich mal anguckt, was man so früher benutzt hat, also Ubu.com gibt es nicht mehr, StudiVZ gibt es nicht mehr.
Ja.
So soziale Netzwerke, die kommen und gehen. Ne? Und wenn Twitter weg ist, dann wird es was anderes geben.
Ja.
Das ist auch egal. Ne? Also ich weiß, früher habe ich den ganzen Tag auf ICQ rumgehangen. Also ich hatte ICQ am Laufen von 96 bis 2002 oder was, andauernd, bis halt da auch nichts mehr los war. Und so ist es halt. Ne?
Was ich nicht verstehe übrigens, ist dieses Geld. Das hat jetzt 44 Milliarden Dollar gekostet. Davon gibt es die Hälfte überhaupt nicht.
Mhm.
Und es gibt aber die andere Hälfte. Wo ist denn das Geld hingegangen? Hat Jack das jetzt in der Tasche? Jack Dorsey, der Twitter-Erfinder?
Der wird ein bisschen haben, aber Jack hatte ja auch Twitter vielleicht erfunden und der war auch Chef von Twitter, aber er hat ja nicht das Geld da reingesteckt. Das Geld kommt ja von irgendwelchen Venture Capital Firmen, also das meiste wird irgendwelchen Aktionären gehören. Ne?
Also okay, das wird jetzt also verteilt auf andere,
Firmen. Genau, oder auch Einzelpersonen, ne? Wenn du deine Aktien in dem Rahmen dann losgeworden bist. Also Elon Musk hat ja 44 Billionen, also Milliarden bezahlt für jede Aktie, keine Ahnung, $50 oder sowas und dann
ach ja, natürlich Aktien.
Keine Ahnung. Und dann kriegen die Leute, die halt Aktien hatten, davon kriegen dann das Geld.
Okay, verstehe.
Nehme ich mal an, dass es quasi so ein Zwangsverkauf aller Aktien war. Irgendwie so. Ich habe doch keine Ahnung.
Okay,
frag Andreas Peter, der ist doch irgendwie Steuer-VC von USA, der weiß da vielleicht mehr von.
Ja, bei dem war ich ja neulich zu Gast und habe über Greta erzählt. Ich glaube, die Folge ist noch nicht online. Ich hätte davon mitbekommen, denke
ich. Ich habe sie noch nicht gesehen. Ne.
Also, Labrador, immer gut. Jedenfalls, alle Leute haben mehr Ahnung davon als wir. Wenn ihr davon Ahnung habt, schreibt uns doch. Entweder bei Discord, wenn ihr euch traut.
Schickt uns einen Audiokommentar, wie das funktioniert mit dem Geld.
Oh ja, das würde mich auch freuen, wenn ihr das elaboriert hinbekommt, einen Audiokommentar aufzunehmen und uns zu schicken. Obwohl wir euch keine Methode dafür genannt haben, dann veröffentlichen wir den auch.
Genau. Nur weil, ich sag das nicht so hundertprozentig. Wenn uns der Audiokommentar ganz, ganz schlecht gefällt, dann veröffentlichen wir den nicht.
Naja, genau wie bei Discord, die Leute werden rausgeschmissen, wenn sie Kram machen, den wir nicht mögen.
Ganz, so. Ganz genau.
So.
Aber wenn ihr uns tatsächlich erklärt, wie das mit dem Geld funktioniert, dann veröffentlichen wir das.
Ganz genau, dann wird euch gehuldigt
werden. Spielen wir das hier ab in der nächsten Folge.
Ja.
Genau.
Apropos abspielen. Ist mega, oder?
Das ist mega, genau.
Wenn man da so einen Drive hat.
Ich habe mir eine neue Videospielekonsole gekauft. Es kam ja vor einigen Jahren diese kleinen Mini-Konsolen auf den Markt, die alle so gut fanden. Und dann hat das hinterher keine mehr interessiert, als Nintendo den N64 Mini nicht herausgebracht hat. Also von Nintendo gab es NES und Super NES. Von Sega gab es dann irgendwann einen Mega Drive Mini, was eigentlich ganz cool war. Mhm. Und die haben jetzt einen Mega Drive Mini 2 rausgebracht. Ich habe das hier falsch geschrieben in unserer in unseren Shownotes. Weil das Ding ist eine Mini-Version von Mega Drive 2. Mega Drive 2 ist eine kompakte Überarbeitung vom ursprünglichen Mega Drive gewesen. Habe ich hier auch.
Das hatte doch nur drei Tasten rechts für den rechten Daumen, oder? War das nicht so? Und das neue hat jetzt sechs Tasten, wie die moderneren Mega Drive-Spiele sie auch brauchen.
Genau, also es gibt beim Mega Drive gibt es mehrere Controller. Es gibt einmal den Drei-Tasten-Controller, das ist quasi der klassische. Und dann gibt es den Sechs-Tasten-Controller, der irgendwann rausgekommen ist, als ich glaube mit Street Fighter 2, als das auf dem Mega Drive erschienen ist. Da haben sie sich gedacht, das wäre ganz, ganz geil, wenn wir noch so Sechs-Tasten-Controller hätten. Genau, und bei diesem Mega Drive Mini 2 ist jetzt ein Sechs-Tasten-Controller dabei. Leider nur einer, aber immerhin. Mhm. Genau, hat 61 Spiele und halt auch einige Spiele, die halt nicht auf dem Mega Drive damals liefen, so, sondern auf dem Mega CD hieß das in Deutschland. Das war so ein Add-on, das habe ich auch für den Mega Drive. Da sind halt einige Spiele davon drauf und tatsächlich auch einige Spiele, die ganz neu sind für den Mega Drive. Und zwar, das sind so Portierungen wie Space Harrier 2 in Tanglewood nicht. Das ist eine Arcade-Portierung versus Puyo Puyo ist eine Sega Saturn-Portierung auf dem Mega Drive. Ist eigentlich ganz lustig. Genau. Und das ist halt mal wieder so eine kleine Mini-Konsole. Ist jetzt offensichtlich schon wieder vergriffen. Also es war ganz gut, dass ich die vorbestellt hatte. Sie ist exklusiv beim Amazon, beim Jeff Bezos. Der kann einem die schicken, wenn man den mal nachfragt. Aber derzeit nicht verfügbar. Ja.
Ja.
Tatsächlich Glück gehabt. Es sollen angeblich 10-mal weniger davon produziert werden wie vom ersten Mega Drive Mini. Der wurde ja irgendwann relativ günstig verkauft.
Ja.
Und das soll jetzt bei dem neuen Mega Drive nicht passieren, Mega Drive Mini.
Ich habe mir gedacht, also als der erste Mega Drive Mini auf den Markt kam, habe ich gedacht, da müssen ja dann alle brauchbaren, nennenswerten, guten Spiele drauf sein. Haben sie jetzt tatsächlich noch 61 Spiele gefunden, die gut genug sind, dass du denkst, Mensch, deswegen brauche ich noch eine zweite Version davon?
Ja, also da sind schon einige coole Spiele drauf, wie zum Beispiel irgendwie Afterburner ist cool, Earthworm Jim 2 ist cool, Fatal Fury ist da drauf, Sonic 3D, Sonic CD, Streets of Rage 3, da sind Street Fighter 2 ist da drauf in der Mega Drive Version, die ich noch nicht habe. Also da sind schon ganz coole Sachen dabei.
Okay, na gut. Meinst du, also hat sich gelohnt?
Ja, glaube ich schon. Ich habe das auch vor ein paar Tagen angefangen zu streamen. Mhm. Natürlich, da sind jetzt 61 Spiele drauf. Die habe ich nicht alle in dem Stream unterbringen können, natürlich. Und auch Clayfighter habe ich ja letztens direkt gespielt im Stream. Deswegen habe ich das auch nicht gestreamt. Aber ich habe so ein bisschen die ersten, keine Ahnung, 8 oder 10 Spiele oder sowas angespielt. Kann man sich mal angucken, wenn man möchte. Verlinken wir, habe ich auf YouTube gestellt. Also ist jetzt nicht kein Hochglanzvideo, sondern wie meine normalen Streaming-Videos. Ich sitze da halt und spiele ein Spiel und dann habe ich irgendwann keinen Bock mehr und spiele das nächste.
Ja, sehr gut.
Also ich will wirklich auch nur ein Anspielen der Titel. Ne? Es ist nicht kein, ich hatte nicht den Anspruch, da jetzt großartig Rekorde zu brechen.
Ja, du bist quasi das Gegenteil vom Completionist.
Genau. Ganz genau. Wo ich eigentlich mehr Rekorde brechen wollte, aber es nicht geschafft habe, ist beim Darkstalkers. Das ist ja ein Spiel, ein Fighting Game, was mit so Monstern ist. Und das habe ich Halloween gespielt, weil ich gedacht habe, das passt gut zu Halloween. Habe ich gespielt auf dem Capcom Home Arcade, natürlich dann in der Arcade-Version. Und das war doch relativ hart. Also ich habe eine Runde mal gewonnen, aber ich habe nicht einen Kampf gewonnen komplett.
Oha.
Das habe ich hinterher nachgelesen. Das ist Darkstalkers, ist wohl auch ein relativ hartes Capcom-Fighting-Game.
Wodurch zeichnet sich das denn aus? Warum kauft man das?
Weil das ein sehr bekanntes Fighting-Game ist, was mit so Halloween-Charakteren ist.
Alles klar.
Also Halloween-Charakter, so Monster, so Frankensteins-Monster, eine Mumie ist dabei, so eine Vampirin, sowas halt.
Also so die Besetzung von Ghost Sitter quasi.
Ich kenne Ghost Sitter, habe ich nicht gehört.
Ach, Ghost Sitter.
Da ist meine Tochter noch zu jung für.
Das kann sein, ja. Hört sich aber, also kann man gut hören, auch als erwachsener Mensch von Tommy Kropfweiß.
Ja, ich habe letztens eine Folge, ich glaube, war das Ghost Sitter? Nee. Ist das das, wo die Huxillas auch mal waren?
Ja, so ähnlich. Das ist Rufus T. Feuerflieg.
Genau, das habe ich gehört. Ja, stimmt.
Ja.
Ja, dann habe ich noch einen Fighting Game Stream gemacht. Ich habe ja letztens davon erzählt, dass ich Mortal Kombat Gold spielen wollte, aber keinen Zaun hatte und mich so aufgeregt habe. Und jetzt habe ich Mortal Kombat Gold nochmal gestreamt. Und mit Zaun diesmal.
Mortal Kombat Gold. Warum Gold? Was ist da goldig dran?
Das ist der Mortal Kombat 4, aber auf dem Dreamcast und mit ein paar zusätzlichen Charakteren, die vorher nicht beim Mortal Kombat 4 dabei waren.
Okay.
Ist so quasi ein Mortal Kombat 4 Ultimate Edition. Ultimate gibt es, glaube ich, sogar auch nochmal.
Heute heißen die GOTY.
Game of the Year Edition, genau.
Ja.
Sowas in der Art. Also das ist Mortal Kombat 4 für die Dreamcast.
Okay.
Ja.
Wunderbar. Ich habe tatsächlich nichts gespielt, also praktisch kaum was gespielt. Dafür habe ich ein bisschen Podcast aufgenommen. Der jüngste davon ist der 4 unter Deck Podcast Episode 17 zu der 6. Folge der 2. Staffel von Star Trek Lower Decks. Der große braune Spion, The Spy Humongous. Und mir ist erst während der Aufnahme von meinen Mitpodcastern und Podcasterinnen erklärt worden, dass The Spy Humongous natürlich so ähnlich klingt wie The Spy Among Us.
Von James Bond.
Und Among Us heißt unter uns und Humongous heißt ja. Riesengroß. Also da ist ein Wortspiel passiert, was mir entgangen war. Ich hab mich natürlich hinterher ordentlich kasteit, weil die Wortspiele sind ja eigentlich mein Metier. Naja, jedenfalls haben wir über diese Episode gesprochen, die mir vor der Aufnahme gar nicht so gut gefallen hat und nach der Aufnahme schon ziemlich gut gefallen halt. Also das ist schon eine therapierende Sitzung immer, diese Aufnahmen von Vier unter Deck für mich. Ich genieße das sehr, ich freue mich darüber. Könnt ihr euch jetzt anhören, jedenfalls. Ja, und ansonsten, du hast ein Buch gelesen.
Nein, noch nicht ganz gelesen. Das ist auch kein Buch, was man so, glaube ich, was man so durchliest, sondern das ist viel so ein bisschen Nachschlagewerk und so ein bisschen in Erinnerungsschwelgen. Und zwar wurde jetzt veröffentlicht, wurde tatsächlich noch gar nicht verschickt von den Bitmap Books das Buch I'm Too Young to Die, The Ultimate Guide to First-Person Shooters 92 bis 2002.
Mhm.
Was halt ein so ein dickes, ich weiß gar nicht wie viel, 432 Seiten schweres
so ein Couchtischbuch
über First-Person-Shooters, also sowas wie Doom und Hexen und Counter-Strike und sowas halt ist. Und da ich das bestellt habe, konnte ich mir das PDF runterladen. Da habe ich schon mal drin rumgescrollt. Ja, nicht geblättert, sondern gescrollt.
Ich weiß was tatsächlich. Ich weiß was. Der Titel I'm Too Young to Die ist die, wenn ich mich recht erinnere, aus dem Original Doom die einfachste Schwierigkeitsstufe.
Ganz richtig. Das ist absolut richtig. Bei Doom gibt es I'm Too Young to Die, Hey, Not Too Rough, Hurt Me Plenty, Ultra Violence und Nightmare.
Ah ja, stimmt, richtig. Und Nightmare war irgendwie so verzerrt auch noch. Also da sah die Schrift schon gruselig aus.
So blutend, genau.
Ja. Das heißt, es ist da quasi die komplette Shooter-Geschichte in schönen Bildern und kurzen Texten dargelegt in diesem Buch.
Ja, was heißt komplette Shooter-Geschichte? 10 Jahre, ne? Also
nicht so viel. 10 Jahre nur, oh.
Von 92 bis 2002.
Okay.
Also ich hoffe mal, dass da noch ein paar Bücher nachkommen. Ne? Also mindestens zwei, bis wir heute erreichen.
Bietet sich ja an, ja.
Genau.
Was sind denn so die krassen Shooter aus der Zeit? Ich weiß da gar nichts.
Doom, Quake, Wolfenstein 3D,
ja,
Unreal Tournament, Hexen, Halo,
ja,
Half-Life, okay. Counter-Strike, Daikatana, DSX.
Ja, also, okay, es gab schon sehr viel, ja.
Da gibt es schon eine ganze Menge. Also ich glaube, das ist schon sehr cool. Also vor allen Dingen die Bücher von dieser Firma, ich habe ja schon einige von deren Büchern, die sind halt auch immer echt sehr schön gemacht. Ne? Die haben da gute Screenshots meist drin, die haben einen schönen Textprofil und die lassen einen immer schön, also finde ich mich jedenfalls schön in Erinnerung schwelgen von diesen alten Sachen.
Ja.
Hier ist sogar, ich scroll gerade durch, hier ist sogar Duck Hunt drin. Das NES-Spiel, wo du dir auf diese Vögel schießt mit da mit dem NES-Zapper. Das war, glaube ich, beim in den USA war das überall dabei, glaube ich.
Ja, schon witzig. Fall. Bei mir geht es ja immer so, diese, gerade diese älteren Spiele, ich gucke jetzt hier gerade so auf der Homepage, wo man das vorbestellen kann. Da sind so ein paar Bilder von diesen Spielen. Und jedes Mal, wenn ich eines von diesen Bildern sehe, wo ich das Spiel kenne, dann höre ich sofort den Sound dazu in meinem Kopf. Geht dir das auch so? Dass du genau weißt, was für Geräusche da in diesem Spiel dann passiert
sind. Ja,
so bei Doom und so, das Nachladen
bei Doom
und
bei Quake, jeden Fall, das
Kaputtgehen von den Gegnern und so.
Ja.
Das ist schon witzig. Da habe ich sofort Kopfkino, wenn ich so ein Bild sehe.
Ja, und vielleicht, das riecht sicherlich auch dazu an, nochmal das ein oder andere Spiel nochmal nachzuspielen.
Ja.
Was ja heutzutage relativ einfach ist, weil man, also viele Spiele wurden ja irgendwie re-released, vor allem so die Doom und Quakes und sowas. Aber man kann die ja auch in so einer DOS-Box und sowas alles noch relativ einfach zum Laufen bekommen.
Ja, ist richtig.
Also man muss ja jetzt nicht so einen alten Rechner dahin stellen, obwohl das natürlich auch irgendwie lustig wäre.
Das wäre dann eine richtig coole DOS-Box.
Ja.
Vor allem die Spiele von 2002 bis, also 92 bis 2002, die könnte man ja alle auf einem Rechner vereinen.
Ja.
Das wäre schon machbar.
Das meiste wird unter Windows 95 laufen.
Denke ich auch. Doom 95 zum Beispiel, da wäre so 1 und 2 drin und ein paar andere Sachen. Ja,
genau. Okay. Also einige Spiele, die natürlich unter DOS laufen, aber die laufen ja dann auch unter Windows 95, kann man die auch starten. Also das wird schon funktionieren.
Ja.
Du musst halt nur noch gucken, wo du so eine Diamond Monster 3D-Grafikkarte herbekommst.
Ja, in der Tat.
Und einen alten Soundblaster oder eine Herkules-Karte, irgendwie sowas.
Ja.
Das wäre schon lustig.
Das ist schon ein schönes Projekt, dieses ganze Zeug zusammenzuklauben und dann sich so einen alten Rechner zusammenzubauen, hätte ich schon Bock zu.
Ja, aber das ist ja also gerade so eine Diamond Monster 3D, die ist halt auch auf einmal super teuer, weil es halt nur noch so wenig davon gibt. Ne? Also das ist nichts, wo du denkst, halt, das ist ja auf jeden Fall billiger als hier ein MacBook. Nee, das wird wahrscheinlich teurer als ein MacBook werden.
Kann gut sein, ja. Weil die Sachen natürlich auch kaputt gegangen sind oder einfach weggeschmissen worden über die Zeit.
Genau.
Ja.
To Rock, ja. Genau. Aber kommen wir mal zu den Sachen, die man ein bisschen passiver
was?
Wie heißt das?
Konfisziert.
Konsumiert.
Mortal Kombat.
Ja. Habe ich ja letztens gespielt, Mortal Kombat 4, Gold. Und dann, ich habe gesehen, dass es bei Amazon Prime Mortal Kombat den Film gibt, den 2001er Film, der 2021er Film, Entschuldigung, der kam letztes Jahr halt auf den Markt und ich hatte ihn kurz überlegt, ob ich mir den im Kino hier angucke. Das Buxtehuder Kino, aber nur Filme auf Deutsch zeigt, habe ich das nicht gemacht. Und habe dann festgestellt, dass es das auf Amazon Prime gibt. Und ich bin da mit einer sehr geringen Erwartungshaltung rangegangen an diesen Film. Und ich wurde auch nicht enttäuscht.
Also aber auch nicht unterboten immerhin.
Nicht viel, die unterboten auf jeden Fall. Also das ist sicherlich kein guter Film. Wenn man, kennst du so ein bisschen den Lore von Mortal Kombat? Es gibt halt verschiedene Realms. Ne? Es gibt Earth Realm und keine Ahnung, die Hölle, weiß nicht, wie die heißt, Outer Realm und sowas, ne? Und es gibt alle paar Jahre gibt es das Mortal Kombat, ne? Und wenn Outer Realm irgendwie zehnmal das Mortal Kombat gewinnt, der kann dann die anderen Realms übernehmen, ne? Und dann ist es in diesem Film, ja, das neunte Turnier ist vorbei und jetzt soll das zehnte Turnier stattfinden. Und wenn jetzt Outer Realm gewinnt, dann ist die Erde verloren und deswegen müssen die Champions jetzt in dem Turnier gewinnen. Ah, total bekloppt eigentlich. Ja. Ne? Also da darf man sich überhaupt nicht überlegen, was das für eine scheiß Story ist. Aber ich habe halt geguckt, den Film, und kann ich niemandem empfehlen, es sei denn, ihr mögt Mortal Kombat, dann kann ich es immer noch nicht empfehlen, aber ist vielleicht ein Grund, mal zu gucken, was sie da veranstaltet haben.
Wow, ja, wir verlinken das definitiv nicht in unseren Shownotes. könnt ihr selber suchen, wenn ihr euch das interessiert. Ja, ist schön. Ich habe tatsächlich von den Mortal Kombat Filmen, von denen es ja inzwischen einige gibt, habe ich nur den allerersten Originalen von mag es gewesen sein, 1997 oder so gesehen. Der war auch schon hanebüchen bekloppt und definitiv nicht empfehlenswert.
Ja, ich weiß auch nicht, warum die immer wieder versuchen, den Film über Mortal Kombat zu machen.
Keine Ahnung. Also ich finde schon allein dieses Feature von Mortal Kombat, das immer alles kaputt machen soll und das aber trotzdem, also ne, das ist ja ein sehr splatterlastiges Spiel und das ist aber trotzdem irgendwie immer nur Show. Also ja. Keine Ahnung, wie das in Lore quasi erklärt wird, dass die Leute ständig kaputt gehen und neu anfangen und neu kämpfen. Jedenfalls mag ich das nicht gern sehen.
Ja, ich habe gerade mal geguckt, der Film hat 55 Millionen US-Dollar gekostet, den zu machen. Und er hat an der Kinokasse 84 Millionen US-Dollar eingebracht.
Da hast du deine Antwort.
Ganz ehrlich, das lohnt sich doch nicht. Du hast gerade dein Investment zurück und ganz bisschen. Da kannst du doch viel besser die 55 Millionen Dollar in Aktien anlegen und dann hast du viel, viel schneller deinen Return of Investment. Das ist doch keine, so viel verstehe ich ja von Money, ne, dass man, wenn man irgendwo Geld reinsteckt, dass man mehr zurückhaben möchte. Und wenn es woanders mehr zurückgibt, dann bringt man da sein Geld hin. Und man packt doch kein Geld in Mortal Kombat Film rein.
Naja, es sei denn, du hast mega Bock, einen Film darüber zu machen.
Ach nee.
Naja, ich würde es jedenfalls nicht machen. Ich habe einen anderen Film gesehen, den ich bislang noch nicht gesehen hatte, der bestimmt mehr gekostet hat als 55 Millionen Dollar, nämlich Disneys Encanto. Hast du den schon mal gesehen?
Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht.
Der ist von 2019, glaube ich. Ist also jedenfalls relativ jung und behandelt Kolumbien und Anwohner dieses Landes. Nämlich eine Familie namens Madrigal und vor allen Dingen die Hauptfigur ist die Tochter, die heißt Mirabel. Und die haben alle besondere magische Fähigkeiten und aus irgendeinem Grund gibt es da Schwierigkeiten und die wohnen in einem magischen Haus. Und mehr verraten über den Film sollte ich nicht, weil Spoilergefahr und so. Ich kann ihn auf jeden Fall empfehlen. Es ist einer von diesen sehr niedlichen Disney-Filmen, die einfach eine herzergreifende Geschichte bis zum Ende durcherzählen und am Ende ist alles gut. Also typisches Disney-Film-Ding. Und das Tolle an diesem Film sind, wie auch bei den anderen immer, die Musik ist einfach wieder sehr, sehr, sehr grandios.
Der Film hatte ein Budget von 120 bis 150 Millionen, das steht hier nicht genau, und hat am Box-Office 260 Millionen eingespielt. Also ungefähr das Investment verdoppelt.
Ja, und das Vierfache an Geld eingebracht.
Ja, aber genau, aber du hast das, was du reingesteckt hast, wieder rausbekommen, plus 100%. Also ja. Das Investment verdoppelt. Das ist doch ein viel besseres Investment als Mortal Kombat.
Die sehe ich genauso. Vor allen Dingen, weil das ja nicht alles ist. Also, ne, wenn du nur das zählst, was an den Kinokassen damit reingespielt wird, ist es ja noch lange nicht alles, was Disney damit macht.
Ja, das kannst du bei
Mortal Kombat. Die haben jetzt die Figuren und das Franchise, da werden natürlich Puppen von gedruckt, das gibt's auf Brotdosen. So, deswegen, das ist schon eine riesengroße Maschinerie, die da gemacht wurde. Da gibt's übrigens, haben wir in unserem Discord, wurde mir in unserem Discord genannt, zu dem Film Vaiana, zu dem ich ja letztes Mal erzählt habe, vorletztes Mal, gab's da durchaus Schwierigkeiten, weil diese Kultur der Polynesier natürlich schon irgendwie ein wichtiges Kulturgut ist und das in diesem Film dann verarbeitet wurde und die Figur Maui eigentlich in der Originalbeschreibung anders aussieht als so groß und breit, wie der im Film dargestellt wird. Und deswegen gab's da mit Body-Shaming, große Skandale und auch, dass Leute quasi die Tattoos, die ja auch ein Kulturgut von der polynesischen Kultur sind, dann als Bodysuit-Verkleidung anziehen wollten. Und also ne, es gab dieses Produkt zu kaufen. Das hat jedenfalls für Schwierigkeiten gesucht. Das ist halt, ich weiß nicht, was ich dazu groß sagen soll. Kulturen sind halt ein schwierig anzufassendes Gut. Und ich weiß, dass das viele Leute halt nicht mit einverstanden waren. Viele andere aber dann doch. Und ich glaube, es ist aber mit jeder Kultur so. Ne? Wenn ich mir angucke, hier Deutschlands Kultur, was ist denn das, wenn man das aus anderer Ländersicht betrachtet? Dann sind das
Lederhosen und Weißwurst.
Genau, Lederhosen und das berühmte oder das berühmte St. Pauli-Girl. Das Bier, was
aus Bremen kommt
und ein Lederhosenmädel drauf hat. So, das ist die deutsche Kultur und da bin ich halt auch nicht mit allem einverstanden. Und wenn das jemand irgendwie verarbeitet, schwieriges Thema immer grundsätzlich, man muss das natürlich alles zweiseitig betrachten.
Genau, aber diesen Film, tatsächlich habe ich nur nachgeguckt, den habe ich noch nicht gesehen. Und ich war ja schon in Kolumbien und mir hat das in Kolumbien auch alle sehr, sehr gut gefallen dort. Vielleicht soll ich ihn mal gucken. Gibt es den auf Disney Plus schon?
Den gibt es auf Disney Plus. Also ich gucke fast alles jetzt auf Disney Plus, weil Disney Plus einfach alles beinhaltet, was ich so gucken will.
Außer Mortal Kombat.
An Disney-Geschichten natürlich, weil für die Florida-Vorbereitung gucken wir natürlich jetzt alle möglichen Filme. Die nächsten, die wir auf der Liste haben, sind Hercules oder Coco. Einen von denen werden wir wahrscheinlich bis zur nächsten Aufnahme geguckt haben.
Coco ist ein sehr guter Film. Also gerade den hättest du jetzt eigentlich zu Halloween gucken müssen.
Genau, weil 1. bis 3. sind ja, nee, 30. 31. bis 2. ist ja irgendwie Dia de los Muertos.
Genau.
Der mexikanische Totenfeiertag. Da hätte der eigentlich super hingepasst. Haben wir natürlich verpasst, weil ist so.
Ja, aber ist halt echt schön. Also das ist halt ein Film, der ist halt echt, echt schön. Mir hat der sehr gut gefallen.
Ich bin mir sicher, dass der mir auch gut gefallen wird. Genauso wie mir auch Vaiana und Encanto sehr gut gefallen haben. Die erzählen einfach tolle Geschichten.
Ja.
Und gerade Vaiana und Encanto finde ich auch deswegen schön, weil das einfach mal nicht der typische weiße alte Mann ist, der deine Hauptrolle spielt oder überhaupt eine Rolle spielt, sondern es sind halt irgendwie junge Mädels, die nicht weiß sind. Und einfach mal eine andere Kultur als unsere europäische.
Gut.
Ja, so. Wir freuen uns auf eure Audiokommentare.
Genau. Sagt uns, wenn ihr auch Mortal Kombat geguckt habt, sagt uns, was wie ihr den fandet.
Ja, genau. Alles klar. Bis zur nächsten Woche.
Bis dann.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf compendion.net.
Dirty Minutes Left.